Eine neue Regierung in Brandenburg. Nach knapp einem Monat Verhandlungen haben sich SPD und BSW in Brandenburg auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. SPD und BSW haben sich in Brandenburg auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt. Für 14 Uhr am Mittwoch haben die Spitzen von SPD und BSW eine Pressekonferenz in Potsdam angekündigt, auf der die Einzelheiten der erzielten Einigung bekannt gegeben werden sollten. Die SPD von Regierungschef Dietmar Woidke und das BSW des Landesvorsitzenden Robert Krumbach, ja, das ist nicht Sarah Wagenknecht, sondern Robert Krumbach, ehemals SPD-Mitglied übrigens, räumten zuvor die letzten Streitpunkte aus. In der ersten Dezemberwoche sollen Parteitage von SPD und BSW endgültig über den Vertrag entscheiden. Damit könnte Woidke am 11. Dezember im Landtag erneut als Ministerpräsident gewählt und vereidigt werden. Inzwischen deutet sich auch Klarheit bei den Verteilungen der Ministerien an. Nach RBB-Informationen gehen drei Ressorts, Finanzen, Soziales und Gesundheit sowie Infrastruktur, an das BSW. Der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf hatte zuvor die Gespräche gefährdet. Er drohte wegen Kritik an einer Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 im Flieger Horst Holzdorf durch den Bund nicht für Woidke im Landtag zu stimmen. Krumbach sicherte dem Koalitionspartner nur das Signal zu, dass die Mehrheit steht, auch wenn unklar sei, wie Hornauf abstimmt. Das Bündnis hat im Landtag eine Mehrheit von 2 Stimmen. Ohne Hornauf sei es nur noch eine Stimme. So wird in Brandenburg auch Politik gemacht, so wie es in Thüringen und Sachsen halt auch gefordert wurde, seitdem die BSW da drin ist. Besonders in Thüringen kennt man das. In entweder Thüringen stellt sich gegen die Stationierung von Langstreckenraketen oder da wird nicht miteinander gearbeitet. Das ist vollkommen dämlich und absolut illusionär, weil sowohl Brandenburg als auch Thüringen, unabhängig davon, was die in irgendwelchen Zettel schreiben, nichts bezüglich außenpolitischer und militärischer Entscheidungen treffen. Absolut gar nichts. In Brandenburg und in Thüringen wird keine Außenpolitik gemacht. In Brandenburg wird darüber entschieden, was in Brandenburg passiert. Und das ist auch gut so, dass Bundespolitik in Landespolitik übergeht. Das sind in der Regel Maßnahmen, die nur aus der AfD zu bekennen sind. Denn da wird bei Wahlkampf immer mit Bundespolitik gearbeitet und nicht mit Landespolitik. Besonders bei Landtagswahlen natürlich, ne? Weiter heißt es hier, SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht haben bereits, ich finde das so absurd, bereits angekündigt, dass Bürokratieabbau und Digitalisierung Schwerpunkt einer von gemeinsamen Koalitionen sein sollen. Fest steht auch, dass sie Entlastung von Eltern mit geringeren Einkommen von den Kita-Beiträgen fortführen wollen. In den Grundschulen soll Lesen, Schreiben und Rechnen ein Schwerpunkt sein. Die analoge Vermittlung soll Vorrang haben. Die analoge Vermittlung soll Vorrang haben? Ist das das Bekenntnis zu Frontalunterricht? Seid ihr besoffen? Beide Parteien wenden sich gegen einen Anstieg des Rundfunkbeitrages. Im Sondierungspapier verständigten sich beide Seiten bereits darauf, dass sich in Bund und EU für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Kriegs einsetzen wollen. Auf die Folgung von Sanktionen wird verwiesen. Also alles wie bisher. Einig sind sich die Parteien auch darin, dass Krankenhausstandorte in Brandenburg zu erhalten. Ein Streit über die Krankenhausreform hatte am vergangenen Freitag im Bundesrat zur Entlassung der bisherigen grünen Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher durch Woidke geführt. Die rot-schwarz-grüne Koalition zerbrach kurz vor ihrem Ende. Die Zahl der Polizeistellen soll auf 9.000 als Zielgröße steigen. Beide Parteien einigten sich zuvor schon darauf, dass Brandenburg alle Maßnahmen zur Eindämmung, Verhinderung und Zurückweisung irregulärer Migration unterstützt. Ausländer raus. Nur eine Koalition aus SPD und BSW hat im Landtag eine realistische Mehrheit, weil keine Partei mit der AfD koalieren will. In Thüringen präsentierten CDU, BSW und SPD am Freitag einen Koalitionsvertrag. Unterdessen hat sich BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht mit dem Koalitionsvertrag mit der SPD in Brandenburg und den dort vereinbarten außenpolitischen Zielen zufrieden gezeigt. Das BSW habe Wichtiges erreicht, erklärte die Vorsitzende des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Dies gelte für Forderungen nach, Zitat, mehr Diplomatie gegen endlose Waffenlieferungen und die Aufstellung der US-Mittelstreckenraketen. Kurzer Spoiler, nein, das BSW hat das nicht erreicht. Das sind Lippenbekenntnisse, die keinerlei Veränderungen zuführen und jeder BSW-Wähler, der das sieht, wird wahrscheinlich, nachdem die BSW das alles macht, wieder die AfD wählen, ne? Oder zurück zu den Parteien kommen. Denn was die BSW hier macht, das ist das, was Sarah Wagenknecht verhindern wollte, ist zeigen, dass die Oppositionsarbeit in der Wahl, besonders in der Landtagswahl in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, nur ausschließlich Palaver war. Ausschließlich Palaver. Da wird ganz normal, das ist bla bla bla, bla bla bla, da wird ganz normal mit den Altparteien koaliert. Huch. Bla bla bla. Geschichten, Geschichten. Ihr habt viel erzählt, wenn der Tag lang ist. Und jetzt koalieren die mit der SPD, weil man sagt, man hat auch in Brandenburg entschieden, wie man mit der Ukraine umgeht. Genau. Hinzu kommt die Feststellung, Zitat, dass diplomatische Friedensbemühungen auch eine Normalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland zum Ziel haben müssen. Fügte sie hinzu. Das Ziel, die Russland-Sanktionen zu überwinden, sei wichtig. Zitat. Wir konnten in Potsdam erfolgreich verhandeln, weil die SPD bereit war, die Ergebnisse der Landtagswahl ernst zu nehmen und sich auf einen gemeinsamen Neubeginn einzulassen. Genau. Meinte Wagenknecht. Das unterscheide Brandenburg von Sachsen, wo SPD und Teile der CDU eine Zusammenarbeit mit BSW, Zitat, eigentlich gar nicht gewünscht hätten. Ja. Also, ich habe das ja schon gesagt, das Interesse von Sarah Wagenknecht ist, dass keine Koalition in allen Landtagen zusammenkommt, weil das besser für ihre bundespolitischen Ziele ist, die ja jetzt bevorstehen. Aber wenn sich in Brandenburg eine Koalition mit der SPD anbahnt und da keine großen Veränderungen zu den klassischen Maßnahmen ergriffen werden und die in Sachsen und Thüringen sich das auch anbahnt, jo, kann man glauben, muss man aber nicht. Apropos Sarah Wagenknecht. Die russische Landeswährung Rubel hat zuletzt deutlich an Wert verloren. Mittlerweile kostet ein Dollar mehr als 100 Rubel. Das dürfte die Inflation in Russland weiter anheizen, denn Importe werden teurer. Der russische Rubel hat seit Anfang August fast ein Viertel seines Wertes verloren. Der Kurs brach seither im Vergleich zum US-Dollar und dem chinesischen Yuan nur um mehr als 24% ein. Dem Datenanbieter LSEG zufolge musste am Mittwoch 106,40 Rubel für einen Dollar bezahlt werden. Weniger wert war der Rubel zuletzt im März 2022. Dem ersten Monat nach dem Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine. Im Vergleich zum Yuan fiel er auf 14,47 und damit ebenfalls auf einen niedrigsten Stand seit mehr als 2,5 Jahren. Der starke Rückgang kommt für Ökonomen überraschend. Sie hatten Anfang November in einer Reuters-Umfrage erwartet, dass die russische Währung die 100er-Marke zum Dollar verteidigen würde. Zitat: Der Markt wartet auf die Reaktion der Finanzbehörden auf die Abwertung des Rubels, erklärten die Analysten vom Broker BCS. Ihrer Ansicht nach ähnelten die Devisenverkäufe, Zitat, einer Panik in einem Umfeld der Unsicherheit. Einige Analysten sagen nun voraus, dass der Rubel noch vor Jahreswende auf einen Wert von 115 bis 120 zum Dollar abrutschen könnte. Um das zu verhindern, könnte etwa die Exporteure dazu gezwungen werden, mehr Devisen zu verkaufen. Der jüngste Kursverfall des Rubels wurde durch die neuen Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor verstärkt. Das führte Analysen zufolge zu Unterbrechungen von Zahlungen für den Außenhandel, insbesondere für Öl und Gas. Die meisten russischen Großbanken, darunter jetzt auch die Gazprombank, sind mittlerweile von US-Sanktionen betroffen und können daher keine Banktransaktionen in Dollar ausführen. Die einzig verbliebene Möglichkeit für sie, mit Devisen zu handeln, ist die Einfuhr großer Mengen an Dollar-Bargeld. Finanzminister Anton Sulinanow sieht in der Rubelschwäche laut eigenen Worten einen Vorteil. Klar, wenn er einen Nachteil dran sieht, dann fällt er auch aus dem Balkon. Zitat sagt er, ich sage nicht, ob der Wechselkurs gut oder schlecht ist, sagt er am Dienstag auf einer Finanzkonferenz in Moskau. Zitat, ich sage nur, dass der Wechselkurs heute für Exporteure sehr, sehr günstig ist. Zitat Ende. Zudem hilft das der russischen Regierung dabei, mehr staatliche Einnahmen aus Energiesteuern und Exportzöllen zu erzielen. Allerdings dürfte die schwächelnde Landeswährung die Inflation in Russland anheizen. Denn Importe werden dadurch teurer. Die Zentralbank schätzt, dass eine Rubelabwertung um 10% die Inflationsrate um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Zitat: Für die Zentralbank stellt dies eine Herausforderung im Kampf gegen steigende Preise dar, sagt der Ökonom Yevgeny Kogan. Die Währungshüter versuchen gegenzuhalten, indem sie ihre Leitzins auf 21% hinaufgesetzt haben, den höchsten Stand seit 2003. Der Leitzins ist 21%. Puh, läuft in Russland, Digga. Läuft in Russland. Also läuft nicht, läuft natürlich nicht. Ja. Und das ist auch gut so. Apropos Inflation und Verteuerung. Heute habe ich die Brücken übrigens drin. Donald Trump kündigt Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada an. Donald Trump will mit Verweis auf illegale Migration und Drogenhandel auch Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada erheben. Für China sollen noch höhere Zölle gelten. Oh Gott, der meint das ernst. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, nach seinem Amtsantritt am 20. Januar Zölle in Höhe von 25% auf Waren aus Mexiko und Kanada zu erheben. Dieser Zollsatz werde so lange in Kraft bleiben, Zitat, bis Drogen, insbesondere Fentanyl und alle illegalen Einwanderer aufhören, in unser Land einzudringen, Zitat Ende, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Die Zollerhebung werde eine seiner ersten Amtshandlungen sein. Ladies and Gentlemen, der amerikanischen Bevölkerung steht eine Steuererhöhung zwischen 10% und 35% bevor. Abhängig davon, welches Produkt sie kaufen. Holy shit. Holy shit. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Zwischen insgesamt mit allen Strafzöllen zusammen wird da zwischen 10% und 35% an Steuern. Das sind ja Steuern. Das ist ja nicht, die Trottel in Amerika denken ja, das bezahlen ja die anderen, aber das bezahlen sie selbst, diese Trottel. Na gut. Sowohl Kanada als auch Mexiko hätten die Macht, das Problem zu lösen. Zitat: Wir fordern sie hiermit auf, ihre Macht zu nutzen, und solange sie das nicht tun, ist es an der Zeit, dass sie einen sehr hohen Preis zahlen.
Donald Trump ist so dumm.
Trumps Maßnahmen könnten erhebliche Auswirkungen auf den nordamerikanischen Handel haben und möglicherweise zu Vergeltungsmaßnahmen der betroffenen Länder führen. Die Ankündigung wirft zudem Fragen über die Zukunft des Freihandelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada auf, das 2020 in Kraft getreten ist. Trump will zudem on top nach seiner Amtsübernahme weitere Zölle in Höhe von 10% auf Produkte aus China erheben, zusätzlich zu den bereits bestehenden Zöllen. Der Republikaner begründet dies ebenfalls mit dem Zustrom von Drogen in die USA. Er wirft China vor entgegnenden Zusicherungen, nichts dagegen zu unternehmen. Zitat: Strömen in unser Land, vor allem über Mexiko, und zwar in einem Ausmaß wie nie zuvor, schrieb Trump bei Truth Social. Zitat: Bis sie damit aufhören, werden wir China mit einem zusätzlichen Zollsatz von 10% belasten.
Das ist unglaublich.
Der über alle anderen Zölle hinausgeht. Und zwar auf alle ihre zahlreichen Produkte, die in den Vereinigten Staaten von Amerika kommen.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Fentanyl ist ein starkes Schmerzmittel, das unter anderem Krebspatienten erhalten und mit dem aber auch illegal gehandelt wird. Das synthetische Opioid wirkt 50 Mal stärker als Heroin. In den USA sterben jährlich etwa 75.000 Menschen an einer Fentanyl-Überdosis. Mit vor allem in China hergestellten chemischen Substanzen wird das Opioid häufig in Mexiko produziert und von dort in die USA geschmuggelt. Im August hatten die Regierungen in Peking eine stärkere Kontrolle der Produktion von Rohstoffen für Fentanyl angekündigt. Die US-Regierung hatte die Entscheidung als wichtigen Schritt vorwärts im Kampf gegen die Opioide begrüßt. Der noch amtierende US-Präsident Joe Biden hat Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in der peruanischen Hauptstadt Lima vor gut einer Woche getroffen. Xi hatte Biden dort versichert, auch mit der künftigen US-Regierung unter Trump zusammenarbeiten zu wollen. Trump hatte bereits im Wahlkampf weitreichende Zölle angekündigt. Trump argumentiert, dass seine Zollpolitik dazu führen werde, dass US-amerikanische Firmen wieder stärker in den USA produzieren.
Oh mein Gott, das ist so wild.
Auch der demokratische US-Präsident Biden hatte protektionistische Maßnahmen beschlossen. Er behielt nicht nur Trumps China-Zölle größtenteils bei, sondern verhängte auch neue Zölle, etwa auf Elektroautos. Unter Biden hatte die USA auch Wirtschaftssanktionen und Exportbeschränkungen verhängt, um Peking den Zugang zu besonders wichtigen Technologien zu erschweren. Bidens Regierung führte auch Beschränkungen für US-Investitionen in China ein. Während Biden sich bei seinen Zöllen auf bestimmte Branchen konzentrierte, sind die von Trump angekündigten Zölle viel weitreichender. Während seiner ersten Amtszeit hatte Trump auch gegen bestimmte Produkte aus Mexiko und Kanada wie Stahl- und Aluminiumzölle verhängt. Immer wieder führt er mit den beiden Ländern Auseinandersetzungen über Zölle und stellt diverse Bedingungen, um Strafzölle doch noch abzuwenden. Donald Trump wird, wenn er das wirklich tut, das wird man noch nicht gesehen haben. Die Inflation in Amerika und auf der Welt hat die Dinge ja schon teuer gemacht. Inflation, Verteuerungsrate haben die Lebensmittel und alltäglichen Gegenstände, die man im Konsum hat, einfach schon sehr, sehr teuer gemacht. Diese Erhöhungen diese kollektiven universellen Zölle, also legit, hier wird ja davon gesprochen, alles ist eigentlich eine Steuer. Das ist eine Steuer. Und das wird nicht China bezahlen, so wie Mexiko nicht die Mauer bezahlt. Das wird auch nicht Mexiko bezahlen, das wird auch nicht Kanada bezahlen. Das wird auf den Kunden, auf den Käufer umgelegt, wie es immer auf den Käufer umgelegt wird. Wir haben schon unzählige Male jetzt zuletzt mit Maurice Höfgen als Ökonom diesbezüglich gesprochen, um seine Einschätzung dazu zu haben. Ihr könnt auch gerne nochmal darauf zurückkommen. Die Gespräche sind alle auf dem YouTube-Kanal Meinungsmache zu finden, zuletzt vor einigen 2-3 Wochen oder so. Da wird das alles auch nochmal sehr, sehr detailliert und sehr genau erklärt, um das einfach nochmal einfach zusammenzufassen. Das ist mehr oder weniger sowas wie eine Steuererhöhung, weil das nochmal von den Ländern, bei denen es erhoben wird, die geben das halt einfach weiter. Das Produkt wird einfach teurer. Und das Lustige ist, und ihr kennt das im Kapitalmarkt, selbst Firmen, sogar Firmen, die nicht von diesen Exporten betroffen sind, werden die Chance nutzen, ihre Preise anzuheben, weil sie das können. Das wird übrigens auch Deutschland betreffen, aber nochmal, selbst wenn Firmen nicht davon betroffen sind, werden sie die Chance nutzen, diese Preise zu erhöhen. Das haben Firmen auch im Rahmen der Inflation gemacht. Sie haben die Chance genutzt, um rechtfertigen zu können, die Preise zu erhöhen. Und in diesem Fall wird das auch passieren. Das ist ziemlich sicher. VW verkauft umstrittenes Werk in Xinjiang. Volkswagen beendet seine umstrittene Präsenz in der chinesischen Region Xinjiang. Die dortige Fabrik ist nach Angaben des Konzerns verkauft worden. Zuvor hatte es Vorwürfe der Zwangsarbeit gegeben. Volkswagen trennt sich von seinem umstrittenen Werk in der chinesischen Uigurenregion Xinjiang. Die Fabrik und Teststrecke in der Provinz seien verkauft worden, teilte das Unternehmen heute mit. Käufer sei die Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification, SMVIC, eine Tochtergesellschaft der staatlichen Shanghai Lingan Development Group. Damit verfügt VW über keine Präsenz mehr in der Provinz. Zum Kaufpreis äußerte sich das Unternehmen nicht. Der Standort Urumqi im Nordwesten Chinas, ey, wenn ich mit den Namen falsch bin, dann tut mir leid, ne, war wegen Menschenrechtsverletzungen an Mitgliedern der Uiguren-Minderheit lange in der Kritik. Mit einer Untersuchung ging VW den Vorwürfen nach. Aus der Region gibt es seit längeren Vorwürfe, dass der chinesische Staat die uigurische Minderheit mit Zwangsarbeit und Umerziehungslagern drangsaliert. Die chinesische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Nicht nur Menschenrechtsorganisationen, sondern auch Investoren kritisierten, dass Volkswagen dort einen Standort und eine Teststrecke unterhielt. Ihr erinnert euch vielleicht an das verblüffende Interview. Ich glaube, das war an einen Volkswagen-Chef, der von einem Interviewer, von einem Journalisten konfrontiert wurde und der gar nicht wusste, dass da ein Werk ist. Und der gar nicht wusste, was Uiguren sind. Volkswagen hatte das Werk zusammen mit staatlichen Autobauer SAIC als Joint Venture betrieben. Über die Zukunft des Werkes war monatelang verhandelt worden. Den Bau von Fahrzeugen an dem Standort hatte VW bereits 2019 eingestellt. In Xinjiang leben viele Uiguren, eine muslimische Minderheit. Menschenrechtsorganisationen zufolge sind Hunderttausende von ihnen unterdrückt, zur Arbeit gezwungen oder in Umerziehungslager gesteckt worden. Volkswagen gründete bereits in den 1980er Jahren ein Joint Venture mit der Shanghai Automotive Industry Corporation. Diese Gemeinschaftsunternehmen legten den Grundstein für Volkswagen-Expansion in den chinesischen Markt. Nach Angaben des Konzerns haben Volkswagen und SAIC ihre Partnerschaft nun um ein weiteres Jahrzehnt bis 2040 verlängert. Im Rahmen des Joint Ventures planen die Partner, bis 2030 insgesamt 18 neue Modelle auf den Markt zu bringen. Darunter 8 Elektroautos und Hybridfahrzeuge. Davon würden 15 exklusiv für den chinesischen Markt entwickelt. Bis 2030 will der VW-Konzern jährlich 4 Millionen Autos verkaufen und so einen Marktanteil von 15% in China erreichen. Die bestehenden Produktionskapazitäten für Verbrenner sollen schrittweise reduziert und die Anlagen auf Elektrofahrzeuge umgerüstet werden. Da wünsche ich natürlich Volkswagen viel Erfolg beim Scheitern, weil das kommt ein bisschen spät. Aber ja, sollen wir machen. Gewalthilfegesetz. Mehr Schutz für Frauen. Jedes Jahr steigt die Zahl der Frauen, die Opfer von Gewalt werden. Das Gewalthilfegesetz soll Beratung und Schutz in Frauenhäusern bundesweit garantieren. Die Zeit drängt. Doch ob das Gesetz bis zu den Neuwahlen verabschiedet wird, ist fraglich. Die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland steigt seit 5 Jahren an. Laut dem Lagebild häusliche Gewalt des Bundeskriminalamts waren allein im vergangenen Jahr 256.276 Menschen betroffen. 6,5% mehr als im Vorjahr. Die meisten Opfer sind Frauen. Statistisch gesehen wird fast jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland getötet. Schutz bieten rund 400 Frauenhäuser in Deutschland mit 7.700 Plätzen. Doch das Hilfsangebot reicht nicht. Der Istanbul-Konvention zufolge braucht es mindestens 13.300 weitere. Laut Frauenhausstatistik wurden im Jahr 2023 rund 14.200 Frauen sowie 16.000 Kinder und Jugendliche untergebracht. Allerdings wurden im Jahr 2022 rund 16.300 Frauen aus Platzmangel abgewiesen. Das Gewalthilfegesetz will ein bundesweites Hilfesystem für Opfer und geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt schaffen. So steht es im Gesetzesentwurf. Die Länder sollen das Angebot für Schutz und Beratung ausbauen. Ab 2030 soll ein Rechtsanspruch auf kostenfreie Frauenhausplätze bestehen. Viel zu spät übrigens. Bislang müssten Betroffene, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, den Aufenthalt im Frauenhaus zumindest teilweise selbst bezahlen. Profitieren sollen nicht nur die Frauen, die am häufigsten von Gewalt betroffen sind, sondern auch Männer sowie trans-, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Für sie gibt es bisher nicht genug Hilfsangebote. Der Bund soll die Länder vom Jahr 2027 an beim Ausbau des Angebots unterstützen, zunächst mit 112 Millionen Euro, dann sollen die Beiträge jedes Jahr steigen, bis auf 195 Millionen Euro im Jahr 2029. In den Jahren 2030 bis 2036 sollen jeweils 306,5 Millionen Euro über den Finanzausgleich bereitgestellt werden. Ergänzend zum Gewalthilfegesetz ist ein Gewaltschutzgesetz geplant. Dieses sieht unter anderem verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für Täter sowie die Möglichkeit für elektronische Fußfesseln vor, um Kontaktverbote wirklich durchzusetzen. Das Gesetz wird derzeit noch zwischen den Ressorts abgestimmt. Die Unionsfraktion im Bundestag hat bereits im Juli einen ähnlichen Entwurf vorgelegt. Dieser sieht ein höheres Strafmaß bei Gruppenvergewaltigung 3 bis 5 Jahren sowie bei Nachstellung bzw. Stalking bis zu 5 Jahren. Am 4. Dezember soll sich der Rechtsausschuss des Bundestages damit befassen. Für Frauenorganisationen drängt die Zeit, um von Gewalt betroffenen Frauen zu helfen. Zitat: Wir brauchen dieses Gesetz und können auch nicht auf die neue Regierung warten, weil jeden Tag Frauen sterben, sagt Sinang Tong von Terre des Femmes. Zitat: Es ist eine Verpflichtung von allen Parlamentariern, jetzt dafür zu sorgen, dass dieses Gesetz durchkommt. Auch der Deutsche Frauenrat und UN Women Deutschland fordert in einer Petition, das Gewalthilfegesetz so schnell wie möglich zu verabschieden. Zitat: Ohne das Gewalthilfegesetz werden weiterhin Menschen sterben, werden weiterhin Menschenleben zerstört, weil ihnen der Schutz verwehrt bleibt, den sie so dringend brauchen. Neben zahlreichen Fachverbänden haben sich auch Prominente dem Appell angeschlossen. Die Schauspielerin Natalia Wörner unterstreicht, nun sei dies, Zitat, eine historische Chance, das Gesetz durchzusetzen. Zitat, es geht um Schutz für Frauen, das muss jetzt im Vordergrund stehen und kein parteitaktisches, strategisches Vorgehen. Der Verein Frauenhauskoordinierung begrüßt zwar das Gesetz grundsätzlich, kritisiert aber, dass der Zeit- und Finanzplan äußerst spät einsetzt. Außerdem findet der Verein die Finanzierung unzureichend. Auch die familienpolitische Sprecherin der CDU, Silvia Breher, sagt, Zitat, wir wollen das Gesetz unbedingt. Sie beanstandet aber, dass sich das Familienministerium damit lange Zeit gelassen hat und noch kein finaler Entwurf vorliegt, über den man entscheiden könnte. Der Gesetzesentwurf auf dem Familienministerium wurde zunächst vom damaligen Finanzminister Christian Lindner aus der FDP blockiert, weil ihm die geplanten Maßnahmen zu teuer waren. Der neue Finanzminister Jörg Kukies hat dem Entwurf zugestimmt und am 27. November soll er vom Kabinett beschlossen werden. Das Familienministerium will das Gewalthilfegesetz noch vor Weihnachten im Bundestag und Bundesrat zur ersten Lesung einbringen und im Februar noch vor der Wahl vom Bundesrat verabschieden lassen. Wegen des Bruchs der Ampelkoalition braucht es die Stimmen der Unionsparteien. Dass das Gesetz in der Legislaturperiode verabschiedet wird, gilt als unwahrscheinlich. Die Union hat am 12. November einen eigenen Antrag eingereicht. Das Ziel ist ebenfalls, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Schutzhilfe und Unionsunterstützungsangebote sollen ausgebaut werden. Laut Union soll er bereits beschlossen gewesen sein, als die Ampelregierung zerbrach. Christian Lindner ist ein inkompetenter, kleiner Schmutzmensch, möchte ich persönlich hinzufügen. Und den letzten Artikel, den möchte ich einfach auch, weil es mich persönlich betrifft, also ihr werdet verstehen, warum mich das persönlich betrifft, mit einbringen. Der kommt aus der Frankfurter Allgemeine, er ist von gestern. AfD muss Peter Fischers umstrittene Äußerung hinnehmen. Peter Fischer, früherer Präsident von Eintracht Frankfurt, hat dazu aufgerufen, AfD-Wähler zu schlagen und ihnen ins, Zitat, Gesicht zu kotzen. Die Staatsanwaltschaft Köln sieht darin keinen ernst gemeinten Aufruf zu einer Straftat. Umstrittene Äußerungen des früheren Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, über die AfD und deren Wähler haben keine juristischen Folgen. Wie der Hessische Rundfunk zuerst berichtete, ist die Staatsanwaltschaft Köln zu dem Ergebnis gekommen, dass Fischers Aussagen von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. Fischer hatte dem Fernsehsender RTL im Februar unter Hinweis auf die AfD-Wahlergebnisse gesagt, jeder vierte oder fünfte auf der Straße sei ein Nazi. Zitat, rennt denen die Türen und Tore ein, gebt ihnen Ohrfeigen, kotzt ihnen ins Gesicht, es ist mir scheißegal, werdet laut und zeigt euch endlich. Zitat Ende. Die Staatsanwaltschaft Köln sieht darin, anders als 65 Personen gegen Fischer Anzeige erstattet hat, keinen ernst gemeinten Aufruf zu einer Straftat. Fischer habe vielmehr offenkundig übertrieben und sich bildhaft ausgedrückt. Im Sinne einer emotionalen Fundamentalkritik an der AfD sei das erlaubt. Die Behörde leite deshalb nach eigenen Angaben keine Ermittlung gegen Fischer ein. Ein Anfangsverdacht wegen einer Straftat wie Volksverhetzung oder Beleidigung liege nicht vor. Der AfD-Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Robert Lambrou, nannte die Entscheidung der Staatsanwaltschaft erschreckend. Gewaltaufrufe gegen Wähler der Opposition seien offenbar durch Meinungsfreiheit gedeckt. Aber wenn jemand einen Tweet weiter verbreite, in dem Bundeswirtschaftsminister Habeck Schwachkopf genannt werde, komme die Polizei zur Hausdurchsuchung wegen Volksverhetzung, wie jüngst in Franken geschehen. So entstehe der Eindruck, dass Regierungspolitiker Sonderrechte genössen, regierungskritische Bürger aber schärfste Diffamierung ertragen müssen. Zitat, damit wird das Vertrauen in den Rechtsstaat weiter zerstört. Um das kurz richtig einzuordnen, Robert Lambrou lügt diesbezüglich. Er verweist auf eine Anzeige, die Robert Habeck gestellt hat, wegen einer Beleidigung. Die Durchsuchung bei der Person, die dort eine Beleidigung gestellt hat, ist bereits veranlasst worden, bevor der Tweet abgesendet wurde. Ist natürlich falsch, so wie zu 99% alles, was AfD-Abgeordnete von sich geben. Aber das nur zur Korrektur, zum Faktencheck. Also, um da einfach Peter Fischer zu zitieren, rennt denen die Türen und Tore ein, gebt ihnen Ohrfeigen, kotzt ihnen ins Gesicht, es ist mir scheißegal, werdet laut und zeigt euch endlich. Das war's. Mehr habe ich gar nicht.